Diese Mütter und Väter haben eine unvorstellbare Hölle durchlebt. Was heißt das für die Kinder der jüdischen Mütter und Väter, die der Shoah durch Glück oder Zufall entronnen sind, während viele ihrer Verwandten ermordet wurden? Tief ins kollektive jüdische Gedächtnis hat sich die empfundene Schuld gefräst, unverdient überlebt zu haben, während die anderen, die Besseren, sterben mussten. Damit verbunden ist der unausgesprochene Vorwurf an die angeblich undankbaren Kinder. Dafür haben wir überlebt, dass du dich uns gegenüber so benimmst. Manchmal kam es mir vor, als hätte mich meine Mutter nur geboren, um jemanden zu haben, dem sie Vorwürfe machen kann. Da schreibt Michel Bergmann über seine verstorbene Mutter. Sie konnte schimpfen und mich bemuttern im selben Augenblick. Mamme Leben heißt sein Buch. Der Autor Michel Bergmann ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie beginnen Ihr Buch mit einer Reflexion über das fünfte der 10 Gebote. Da heißt es, du sollst Vater und Mutter ehren. Dieses fünfte Gebot hat für die erste jüdische Generation nach der Shoah und besonders im Nachkriegsdeutschland eine besondere Qualität, schreiben Sie. Warum ist das so?
Ja, das ist einmal so, dass man die Schuld oder das schlechte Gewissen, das die Eltern haben, was sie vorhin auch schon angesprochen haben, nämlich überlebt zu haben, ihre Eltern, ihre Verwandten überlebt zu haben, diese Schuld vermittelt sich gegenüber der nachfolgenden Generation, also in dem Fall meiner Generation. Ich erzähle es mal an einem kleinen Beispiel. Im Judentum ist es üblich, dass wenn jemand gestorben ist, dass man in Strümpfen läuft. Ja, man nennt das Shiva, Shiva sitzen, also man sitzt dann 7 Tage auf einer Matratze, bekommt Kondolenzbesuch und hat Strümpfe an. Wenn ich als Kind in Strümpfen rumgelaufen bin, hat meine Mutter zu mir gesagt, ich bin noch nicht tot. Das hat zur Folge, dass selbst heute, wo meine beiden Eltern tot sind, ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich auf Strümpfen laufe. Also das wollte ich eigentlich damit sagen, dass man so eine Schuld aufgeladen bekommt, die eigentlich nie vergeht.
Und dann das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren.
Ja, natürlich. Das ist ja im Christentum das vierte Gebot. Im Christentum steht ja noch der Anhang, ne, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. So ähnlich steht es im Judentum auch. Also die Elternliebe ist schon ziemlich extrem und ziemlich überhöht.
Aber das fand ich immer das Spannende an diesem Gebot. Es steht ja, du sollst Vater und Mutter ehren. Aber es steht nicht dort, du sollst Vater und Mutter lieben.
Genauso ist es ja, das haben Sie sehr richtig gesagt, aber das setzt man eigentlich voraus.
Die Liebe zu ihrer Mutter war eine fordernde Liebe. Davon erzählen Sie in Ihrem Buch eine unerbittliche Liebe, eine gnadenlose Liebe, eine toxische Liebe. Über so eine Liebe zur eigenen Mutter ein Buch zu schreiben, das ist eine riesengroße Herausforderung. Denn Sie wollten Ihrer Mutter auf keinen Fall bloßstellen oder ihren Charakter beschädigen. Also das war schon eine Herausforderung, die ja kaum zu schultern ist eigentlich, oder?
Ja, also wenn man mein Gesamtwerk bisher kennt, das ja 2010 mit der Teilacher Trilogie angefangen hat, dann spürt man, dass ich mich eigentlich immer um dieses Thema herumwinde. Ja, also es hat subkutan, sage ich mal, immer mit meiner Mutter zu tun, aber es hat Jahre gebraucht, eben so lange, über 20 Jahre nach dem Tod meiner Mutter im Jahre 2001, dass ich in der Lage war, das zu beschreiben. Ja, so viel Distanz hatte zu ihr, um ja so eine Voreingenommenheit abzulegen und ihr trotzdem gerecht zu werden.
Das heißt, Sie wollten Ihre Mutter nicht verurteilen, Sie wollten sie nicht schuldig sprechen, Sie wollten versuchen, ihr Verhalten zu erklären, um sich auch selbst zu verstehen und zu erklären.
Ja, natürlich. Also Schreiben ist immer eine Form von Therapie. Egal, was man schreibt, auch wenn man einen Science-Fiction-Roman schreiben würde, hat es immer mit einem selbst auch zu tun. Denn man findet sich ja in Figuren wieder. Bei meiner Mutter ist es natürlich ganz extrem, denn je älter ich werde, desto mehr erkenne ich mich in meiner Mutter, auch wenn ich mich in den Spiegel schaue und so. Also ich werde immer mehr meine Mutter.
Ganz wichtig, und das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist es, dass Sie die Lebensgeschichte Ihrer Mutter von ihrer Kindheit auf an erzählen. Eine Biografie unter der Überschrift Gestohlenes Glück, so auch der Untertitel Ihres Buches. Ihre Mutter Lotte war ein Siegertyp, so beschreiben Sie sie, die kaum zu bändigen war. Als Kind lag eigentlich ein erfülltes Leben als Kinderärztin, denn das wollte sie werden vor ihr. Die Fallhöhe war da besonders hoch, oder?
Ja, unbedingt. Also man muss sich ja vorstellen, dass die Juden aus diesem Ort, aus dem meine Mutter stammt, Zirndorf bei Nürnberg, seit Jahrhunderten dort lebten. Man kann sagen, so ein bisschen ketzerisch, seit dem letzten Pogrom, ja, des Mittelalters lebten die dort, waren Teil der Gemeinde. Es gab keinen Unterschied, jedenfalls nicht für die Juden, zwischen Christen und Juden. Und sie waren angesehene Bürger. Der Vater war Viehhändler. Und was also überhaupt gar nicht despektierlich war, denn irgendjemand musste ja mit dem Vieh handeln. Meine Mutter ist praktisch rausgerissen worden aus so einem, ja, aus einer rosa Wolke. Sie hatte eine wunderbare Jugend, obwohl ihre Mutter selbst, ihre eigene Mutter, früh starb. Der Vater sehr schnell eine zweite Frau gefunden, die dann wirklich zu ihrer Mutter wurde. Das sah alles sehr gut aus. Und dann plötzlich, ja, kommen die Nazis. Ja, und diese braunen Horden und zertrampeln alles.
Ist das typische Beispiel einer Familie, die sich eigentlich absolut, ja, man kann das so sagen, deutsch fühlt. Ritter, Kreuzträger aus dem Ersten Weltkrieg, sich so identifizieren mit Deutschland. Umso unverständlicher und für die Familie auch unvorstellbarer, dass sie auf einmal in eine Ecke geschoben wird, wo sie sich plötzlich wiederfindet und gar nicht zugehörig fühlt.
Ja, genau so ist es, genau so ist es. Also mein Großvater, also der Vater meiner Mutter, Heinrich, war, wie Sie sagen, ein treuer Deutscher und das Eiserne Kreuz, ja, das hat er sich nur angesteckt, als er nach Riga fuhr und dort erschossen wurde. Der meinte, eigentlich noch bis Mitte der 30er Jahre war für ihn jeder, der auswanderte oder womöglich nach Palästina ging, ein Verräter. Und er hat immer gesagt, die meinen nicht uns, die meinen die sogenannten Kaftan-Juden, die Ostjuden. Wir sind doch hier verwurzelt, das kann ja eigentlich gar nicht sein.
Und dann erlebt ihre Mutter das auch, dass plötzlich die anderen Kinder sie diffamieren, nicht mehr mit ihr spielen wollen, weil sie Jüdin ist und als Jüdin beschimpft wird. Das muss ein Schock gewesen sein, diese Erfahrung.
Ja, es war für sie ganz furchtbar. Sie hat ja in so einer Theatertruppe gespielt und war eigentlich immer vorne mit dabei und hatte Freundinnen, christliche Freundinnen. Ihre Mutter, also ihre Stiefmutter, hat noch Nachhilfeunterricht gegeben in einem katholischen Waisenhaus. Also es war eigentlich alles in Ordnung und man fiel eben aus allen Wolken. Es war wie ein Schlag ins Gesicht.
Sie mussten fliehen. Sie beschreiben diese Flucht auch über einige Länder, auch über die Schweiz immer wieder, ohne irgendeine Sicherheit, ohne irgendetwas zu haben und zu bekommen, davonlaufen. Auch in der Schweiz wurden die Juden, die dorthin flohen, ja nicht mit flohen, nicht mit offenen Armen empfangen. Alles andere als das.
Nein, nein, es gibt ja diesen schönen Film, Das Boot ist voll. Ja, da wird das ja eigentlich auch ganz deutlich. Ich weiß von einem Fall von Juden, die durch den Rhein oder durch den Bodensee geschwommen sind und wieder zurückgeschickt worden sind.
Nun waren die Erwartungen ihrer Mutter an den Sohn Michel, also an sie, nahezu unerfüllbar hoch. Sie sollten Professor, Doktor werden, Krebskiller, Nobelpreisträger mit eigener Klinik, mindestens, so schreiben sie das in ihrem Buch.
So ist es, ja.
Sollten sie das gestohlene Glück ihrer Mutter mit einer Traumkarriere wieder gut machen?
Ja, so ist es, so ist es, ja. Ich sollte die Toten und die Verbrannten und so, sollte ich ehren, ja, und sollte denen Freude machen. Ja, ich sollte eben alles nachholen, was meine Mutter nicht imstande war zu leisten, aus ja, schicksalhaften Gründen, wie man weiß. Aber das hat nicht so ganz funktioniert.
Ich zitiere nochmal aus Ihrem Buch, das Unverstandensein als Lebenssinn, der Selbstzweifel als Zweifel an der Welt. Es gibt Menschen wie mich, deren Pubertät nie endet. Und es gibt eine Frau, die daran einen großen Anteil hat, den ich aber nicht Schuld nennen möchte. Meine Mutter.
So ist es, ja.
So beschreiben Sie das. Das ist doch sehr schwierig, weil in diesem Buch kommt es an vielen Stellen vor, wie Sie von Ihrer Mutter aber auch schlecht behandelt wurden einfach.
Ja, also ich glaube, dass es für Außenstehende, wie zum Beispiel für meine Frau, oft sehr schwierig war, weil ich, sobald ich bei meiner Mutter war, mein Verhalten total verändert habe und eigentlich auch mit 50 noch das Kind war. Wenn wir zu Tisch gingen, hat sie gesagt, hast du dir die Hände gewaschen? Da war ich 50. Und ich habe nicht gesagt, sag mal, spinnst du? Sondern ich habe gesagt, doch, doch, ich habe sie mir gewaschen, ganz bestimmt.
Und am Ende, das muss man so sagen, ist Ihre Mutter durchaus auch eine alte, frustrierte Frau, die mich für ihr unglückliches Leben verantwortlich macht, so schreiben Sie das. Und dann die ganz tiefe Trauer über diese Erkenntnis. Nicht? Sie, ja. Es bleiben nichts mehr zu sagen, sondern es bleiben einfach nur noch die Tränen, die man darüber vergießen kann. Eine sehr schmerzhafte Einsicht. Ja, erleben Sie Ihre Mutter da auch als eine entstellte Mutter? Denn sie hat ja wenig mit der hoffnungsvollen jungen Spring ins Feld, mit der kaum zu bändigenden Lotte zu tun, die einst ins Leben gestartet ist.
Sie ist eigentlich schlecht gealtert, also was ihren Charakter angeht. Im Französischen sagt man vieilli méchant, ja, jemand wird irgendwie gemein alt. Das ist jetzt ein bisschen drastisch, aber sie war einfach missmutig, missgünstig, misanthropisch natürlich. Das Misstrauen hat eigentlich alles überdeckt. Ja, wenn ich gesagt habe, uns geht's gut, dann sagt sie, das sagst du jetzt nur so.
Und doch, als sie stirbt, empfinden sie das als unendliche Lücke und sagen, ich vermisse sie so
ja,
sehr.
Ja, Wahnsinn, natürlich, ja.
Ihre Mutter hat sich am Ende das Leben genommen, aber eigentlich muss man sagen, dieses Leben ist ihr schon vorher genommen worden, denn ermordet wurde sie von den Nationalsozialisten, die ihr alles genommen haben, ihr Glück und ihr Leben gestohlen haben. Ja, man hat fast den Eindruck, das ist ein spätes weiteres Opfer der Shoah, kann man das so sagen?
Ja, das kann man genauso sagen, ja, genauso. Der Alltag hat sie abgelenkt und eben auch von diesen Problemen abgelenkt, aber je älter sie wurde, umso näher kam sie eigentlich wieder der Vergangenheit. Und es ist eine Frage des Bilanzierens, ja, wenn man am Ende seines Lebens oder kurz vorm Ende seines Lebens steht und dann Bilanz zieht und sagt, was hatte ich eigentlich für ein Leben, dann ist die Bilanz meiner Mutter ziemlich traurig.
Ihre Mutter liegt im Sarg, Ihre Mutter, die Sie so sehr geliebt, und dann schreiben Sie auch, die Sie missverstanden haben. Warum missverstanden?
Ja, weil ich lange Zeit nicht fähig war, eigentlich erst durch das Buch die Fähigkeit wiedererlangt habe, empathisch zu sein, was meine Mutter angeht. Ich schreibe ja irgendwo diesen Satz, ich habe vergessen, dass du auch ich zu dir sagst. Ich glaube, das ist das Problem unserer Zeit generell, dass Menschen nicht in der Lage sind, sich in die Schuhe von anderen zu begeben. Grundsätzlich. Ein ganz profanes Beispiel. Wenn ich im Auto sitze, ärgere ich mich über die Radfahrer. Und wenn ich auf dem Rad sitze, ärgere ich mich über die Autofahrer. Und ich bin derselbe Mensch. Wie kann das sein? Man muss einfach sich überwinden und sagen, Moment mal, wie sieht das der andere? Denn das Ganze ist ja subjektiv. Und das gilt auch im politischen Sinne für die Palästinenser und die Israelis. Keiner denkt über den anderen nach.
Sich in die Schuhe des anderen zu begeben.
So ist es.
Und genau das tun Sie mit diesem Buch, sich in die Schuhe Ihrer Mutter zu stellen, um sie zu verstehen und auch um sie zu erkennen. Im Sarg liegt Ihre Mutter, solange bis der Messias kommt, um sie zu sich nach Jerusalem zu rufen, schreiben Sie am Ende des Buchs. An jenem fernen Tag, an dem alle Juden auf der Welt ein einziges Mal ohne Sünde sein werden. Wir wissen insgeheim, dass dieser Tag niemals kommen wird. Zitat Ende. Sind Sie im Domradio, darf man das vielleicht fragen, sind Sie ein gläubiger Mensch, den der Glaube an den Messias auch trösten kann?
Nein, ich sage das ganz offen, ich bin kein gläubiger Mensch. Ich mache, was das Judentum angeht, einen Unterschied zwischen Judentum als Religion und Jüdigkeit, sage ich mal, als Wesenszug. Jüdigkeit habe ich sicher in mir, aber ich bin kein religiöser Mensch, nein.
Aber kann man das immer so trennen? Das ist doch auch ein bisschen von der Tagesform abhängig. Manchmal hat man so melancholische Augenblicke und dann ist man doch versucht, so wie Sie es beschreiben, nicht, an jenen fernen Tag zu glauben, an den der Messias kommt, auch wenn wir wissen, dass es niemals sein wird. Also ist das immer so eine klare Grenze zwischen Atheist sein und gläubiger Mensch sein?
Das ist sehr schwer zu beantworten. Vielleicht sehe ich das in einem Jahr schon anders. Also Jüdigkeit bedeutet für mich eher, wenn ich als Jude heute nach Brasilien gehe und in eine Synagoge gehe, dann bin ich eine große Attraktion. Und die Leute werden fragen, wo kommen Sie her? Und kommen Sie doch zu uns zum Schabbes, zum Essen und so weiter. Wenn Sie als Katholik nach Brasilien gehen, dann ist der Aufruhr wahrscheinlich nicht so groß. Will damit sagen, dass Jüdigkeit als ein Gemeinschaftsgefühl, die Jüdigkeit als ein Gemeinschaftsgefühl, das kann ich akzeptieren oder vielleicht als einen gemeinsamen Code. Ja? Ich halte es da ein bisschen wie Spinoza. Gott ist für mich eher eine Substanz. Das heißt nicht, dass es nicht göttlich ist, ja, aber es ist eher die Kraft, eine Substanz, als eben ein alter Mann mit einem langen weißen Bart.
Dann gibt es noch einen Satz, der mich sehr beschäftigt hat in Ihrem Buch. Es fällt mir leichter zu gehen eines Tages, denn die Geschichte bleibt in der Welt. Das sagt der Stiefvater zu Ihnen in Ihrem Buch und erzählt ihm eine Geschichte, in der er selbst schuldig geworden ist. Dieser Satz, es fällt mir leichter zu gehen eines Tages, denn die Geschichte bleibt in der Welt. Dieser Satz, ist das zu vermessen, wenn ich sage, dass dieser Satz auch ein Motiv Ihres Buches über Ihre Mutter sein könnte?
Ja, nee, das ist nicht vermessen. Sie haben vollkommen recht. So wie ich eigentlich in der Trilogie am Anfang, in der Teilerer-Trilogie, meinem Onkel David ein Denkmal setzen wollte, weil ich mir gesagt habe, wenn ich nicht über ihn schreibe, wer erzählt dann, dass es ihn gegeben hat? Und ein bisschen so ist es mit meiner Mutter natürlich auch. Also das Buch wird mich hoffentlich überleben. Dann ist die Geschichte in der Welt. Das ist schon richtig, ja.
Vielen Dank, Michel Bergmann, für dieses Gespräch und für Ihr Buch über Ihre Mutter. Das Buch ist ein sehr ehrliches Buch, so habe ich es gelesen, einer sehr schwierigen Mutter-Sohn-Beziehung. Alles andere als eine Abrechnung oder eine Verurteilung, denn dieses Buch ist auch eine Liebeserklärung an die Mutter, die der Sohn so sehr vermisst. Mit diesem Buch nimmt Michel Bergmann seine Mutter in den Arm. Er erklärt sich ihr und sie erklärt sich ihm. Sie konnte schimpfen und mich bemuttern im selben Augenblick. Mamme Leben oder Das gestohlene Glück, so heißt das Buch. Es ist im Diogenes Verlag erschienen. Das Buch hat 244 Seiten, kostet 25 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.